Guten Morgen. Es gibt ja manche Menschen, die schnorren sich durch das ganze Leben. Der Begriff Schnorrer, der kommt aus dem Judentum und damit waren früher nicht Menschen, es waren nicht Menschen, die zur Gilde der Almosenbettler gehörten. Ein Schnorrer war ein angesehener Beruf. Die zogen von Haus zu Haus und gaben den Menschen erst die Möglichkeit, wohltätig zu sein. Wohltätig sein ist gut. Ein Schnorrer kam an die Haustür, klingelte und gab dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. So ein Schnorrer kam einmal zu einem Hausherrn und der war sehr geizig und er erhielt keinen Pfennig. Und zum Abschied wünschte dieser Schnorrer diesem Hausherrn Folgendes: Möge es euch ergehen wie den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Der Hausherr ist ganz verdutzt und sagt: Du segnest mich trotzdem? Der Schnorrer: Was heißt segnen? Ich habe euch gewünscht, dass ihr umherirrt wie Abraham, blind werdet wie Isaak und hinkt wie Jakob. Heute wollen wir uns nochmal anschauen, wie dieser Segen für Jakob tatsächlich aussah in seinem Leben. In der letzten Predigt hatten wir schon diesen Jakob uns angeschaut, wie es mit seinem Segen stand. Kernsätze in der letzten Predigt waren: Gott erschuf diese Welt, er erschuf den Menschen, um ihn zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Aber immer wieder entscheiden wir uns Menschen dagegen, Gott so zu lieben, wie wir es tun sollten. Wir trennen uns immer wieder von Gott und nichts ist trennender als der Tod. Gottes Liebe haben wir uns nicht verdient. Was wir verdient haben, ist der Tod. Aber da, wo unsere Geschichte eigentlich enden müsste, da beginnt Gottes Heilsgeschichte. Mit Adam und Eva, mit Noah, Abraham, Isaak. Und jetzt ist der Leser des Alten Testamentes an dem Punkt, wo er die Frage stellt: Mit wem setzt Gott seine Segenslinie fort? Gott hatte ja verheißen, dass es einen Messias geben würde, der diese Zustände in dieser Welt, wie sie herrschen, wieder umkehren würde, wieder in Ordnung bringen würde. Wer würde es sein? Der Erstgeborene der Zwillinge, Esau oder Jakob? Und noch bevor die Geburt stattfand, sprach Gott eine Überschrift aus über das Leben dieser beiden Zwillinge. Er machte eine Zusage an die Mutter Rebekka und er sagte: Der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen. Gott ist in seinen Entscheidungen frei. Er hat es so festgelegt. Er erwählt Jakob und segnet ihn, noch bevor er sich das irgendwie verdient hat, bevor er irgendwas leisten konnte. Und in der letzten Predigt haben wir gesehen, wie Jakob jedes Mittel recht war, um an diesen Segen heranzukommen. Der Zweck heiligte für ihn die Mittel und er hat gelogen und betrogen. Das, was man heute nicht tun soll und was man damals auch nicht tun sollte. Wir hatten gesehen, wozu das führte. Eine Mahlzeit, ein Linsengericht war der Preis für das Erstgeburtsrecht. Und eine weitere Mahlzeit, ein Wildbret, brachte Esau um den Erstgeburtssegen. Am Segen war dem Jakob viel gelegen. Segen bedeutet, jemanden etwas Gutes zu wünschen, etwas Gutes auszusprechen über ihn und in sein Leben hinein, weil Worte haben Macht. Vor allem, wenn Gott sie spricht. Durch Gottes Worte ist diese ganze Welt entstanden. Wie reagierte Esau auf diesen Lug und Betrug? Er reagierte mit Hass und Mordgedanken und so musste Jakob fliehen. Er macht sich auf den Weg zu seiner Verwandtschaft. Seinem Vater Isaak wird eine Lüge wieder mal aufgetischt. Er sagt, Jakob muss sich eine Frau dort im Heimatland seiner Vorväter suchen. Jakob kommt unterwegs an einen Ort vorbei, wo Gott ihm begegnet, in einem Traum. Und Isaak hat ihn schon vorher zweimal gesegnet und Gott wiederholt hier zum dritten Mal einen Segen und verspricht ihm den Segen Abrahams. Land, Nachkommen, Segen. Er sagt ihm immer wieder: Ich werde dir beistehen, wo du auch hingehst, ich werde mit dir gehen und wenn du zurückkommst, bringe ich dich sicher zurück. Ich lasse dich nicht im Stich. Wie reagiert Jakob? Freut er sich? Da wird berichtet, dass dieser Gott der Gott Abrahams und Isaaks ist. Er ist noch nicht der persönliche Gott von Jakob. Und er sagt, wenn du mich gut zurückbringst, wenn du mich segnest und jede Menge Bedingungen stellt er, dann wirst du mein Gott sein. Heute werden wir sehen, ob Gott sich auf diesen Handel einlässt. Lass uns heute weiter anschauen, wie es mit Jakob, dem Betrüger, weiterging. Die Überschrift ist heute, dass es um einen betrogenen Betrüger geht. Im Englischen sagt man, what goes around, comes around. Also das, was man sät, das wird man ernten. Ein zweiter Abschnitt beginnt in Jakobs Leben. Über sein ganzes Leben stand diese Überschrift, ich will dich segnen. Und das ist auch das, was Jakob hier in Haran, dort, wo seine Verwandten wohnen, erleben wird. Aber schauen wir an, wie Gott es so tut und wie Jakob das erlebt. Jakob kommt in die Heimat seiner Verwandten und wird freundlich begrüßt. Da ist Laban, das ist sein Onkel, der Bruder von Rebekka, seiner Mutter. Und der ist das Oberhaupt in der Familie. Was der sagt, das passiert. Und ihm erzählt Jakob, was dann so passiert ist. Und der Laban antwortet, ja, du bist wahrhaftig mein eigen Fleisch und Blut. Ich frage mich, welche Geschichte Jakob dem Laban erzählt hat. Dass er auf der Suche nach einer Frau ist oder wie er seinen Bruder Esau um den Erstgeburtssegen gebracht hat. Es ist unklar. Aber neben diesen Begrüßungstexten, da wird von einem weiteren Ereignis berichtet. Und zwar, Jakob findet die Liebe seines Lebens. Liebe auf den ersten Blick, es ist seine Cousine Rahel. Es ist allerdings die zweite Tochter von Laban, die jüngere. Und nach diesem guten Start wird deutlich, wie Jakob, der sein Schicksal ja selbst in die Hand nehmen will und ihm jedes Mittel recht ist, wie er plötzlich zum Spielball seiner Verwandten wird. Von seinem Onkel und auch von dessen Töchtern. Einen Monat hat Jakob jetzt bei seinen Verwandten gelebt und sein Onkel kommt zu ihm und macht ihm ein tolles Angebot. Der sagt, Jakob, du sollst nicht umsonst bei mir arbeiten, du sollst dir etwas verdienen, such dir was aus, was soll ich dir geben? Und der Jakob, der fackelt nicht lang, der sagt, ich möchte 7 Jahre für dich arbeiten und den Brautpreis abbezahlen für Rahel. Der Handel ist sofort abgeschlossen und schon Jakob wusste damals, dass die Zeit relativ ist. Diese 7 Jahre, die verfliegen und es kommt ihm vor, als wären es nur Tage. Die Hochzeit wird gefeiert, die Hochzeitsnacht kommt und was soll man sagen? Nachts sind alle Katzen grau. Der Laban hat Jakob betrogen und er hat ihm Lea untergejubelt. Jakob merkt das, warum auch immer, erst am nächsten Morgen. Aber er muss sich den Sitten des Landes beugen und die restliche Woche der Hochzeit mit Lea verbringen. Und er muss sich dem fügen. Aber Laban verspricht ihm, arbeite noch mal 7 Jahre für mich, dann bekommst du auch Rahel. Und Laban hat seine beiden Töchter gut unter die Haube gebracht. Er hat einen fleißigen Schwiegersohn, der scheint sehr gesegnet zu sein und er profitiert davon. Aber war das so clever von Laban? Hatte nicht Gott dem Jakob versprochen, dass so wie Menschen sich Jakob gegenüber verhalten werden, würde sich deren Schicksal entscheiden? Ist es also schlau, Jakob zu betrügen? Jakob ist mit zwei Frauen gesegnet. Wobei, ist es ein Segen oder ein Fluch? Eine Mehrehe war damals erlaubt. Aber die Probleme waren vorprogrammiert. Ja, diese Dreiecksbeziehung, die war alles andere als glücklich. Seine Eltern, Isaak und Rebekka, die hatten ja Lieblingskinder. Und der Jakob, der hat eine Lieblingsfrau, die Rahel. Lea ist nicht so begeistert. Sie ist die ewige Nummer zwei. Und das ist doch unfair. Aber Gott sieht auch diese Situation und er sorgt für Gerechtigkeit. Da ist die Geliebte, Rahel, die ist allerdings unfruchtbar. So wie schon die anderen zwei Ahnenmütter, die Rebekka und die Sarah, die relativ spät erst Kinder bekommen haben. Und da ist die Ungeliebte Lea, die ist mit Fruchtbarkeit gesegnet. Und dann wird ein Streit berichtet zwischen diesen zwei Schwestern. Und der Jakob ist mittendrin. Er wird zum Spielball dieser zwei Schwestern. Er sitzt zwischen den Stühlen und auf seinem Rücken wird ein Babywettbewerb ausgetragen. Es ist eine Zeit, in der Kinder vielleicht noch viel mehr als ein Segen erlebt werden und angesehen wurden. Sie waren nämlich die Altersvorsorge für die Eltern. Wie dieser Streit aussah, sieht man an den Namen der Kinder. Lea bekommt ihren ersten Sohn, sie nennt ihn Ruben. Seht, ein Sohn. Jahwe hat meinen Kummer gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben. Dem ist offenbar nicht so. Jakob liebt immer noch die Rahel mehr. Ein zweiter Sohn wird geboren, Simeon. Hebräisch, Erhörung. Jahwe hat gehört, dass ich ungeliebt bin. So hat er mir auch den gegeben. Und der dritte, Levi, sich anschließen. Jetzt endlich wird mein Mann sich mir anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Und erst beim vierten, bei Juda, da sagt sie, diesmal will ich Jahwe preisen. Der Zwischenstand 4:0 für Lea. Rahel, die ist sehr eifersüchtig. Sie kann das nicht mit ansehen und sie beschwert sich bei Jakob und sie hält ihm regelrecht die Pistole auf die Brust und sagt, schaffe mir Kinder, sonst will ich nicht mehr länger leben. Was kann der Jakob denn dafür? Kann ich denn etwas dafür, sagt er? Ich bin doch nicht Gott, der dir die Kinder versagt. Und daraufhin macht die Rahel einen ähnlichen Schachzug wie die Sarah damals mit Hagar, ihrer Magd und Abraham. Sie gibt ihre Magd dem Jakob als Ehefrau und ihre Kinder werden als ihre eigenen Kinder gelten. Und so schenkt Bilha dem Jakob zwei weitere Söhne, dann Recht verschaffen. Gott hat mir Recht verschafft, er hat meine Bitten gehört und mir einen Sohn geschenkt. Und Naphtali, mit Gottes Hilfe habe ich gegen meine Schwester gekämpft und habe gesiegt. 4:2, immer noch für Lea. Als Lea das sieht, da denkt sie, was die kann, kann ich schon lange. Ich habe auch eine Magd, die gebe ich auch dem Jakob. Und die Silpa schenkt dem Jakob auch zwei Söhne. Gad bedeutet Glück, das Glück ist gekommen. Und Ascher, ich Glückliche, alle Frauen werden mich glücklich preisen. Zwischenstand 6:2. Und dann gibt es noch diese kuriose Geschichte. Da ist der Ruben, der älteste Sohn von Jakob, auf dem Feld und findet da so eine besondere Frucht, eine Alraunenfrucht könnte das sein. Die galten damals so als Zauberfrucht und sollte beim Schwangerwerden helfen. Und Rahel merkt das und sagt, so Lea, könnte ich nicht etwas von diesen Früchten haben? Dafür darfst du in der nächsten Nacht Jakob haben. Es zahlt sich irgendwie für Lea aus und Lea bekommt weitere Kinder. Issachar bedeutet, Gott hat mich dafür belohnt, dass ich meine Sklavin meinem Mann gegeben habe. Sebulon, Gott hat mir ein kostbares Geschenk gemacht. Jetzt endlich wird mein Mann mich annehmen, nachdem ich ihm sechs Söhne geboren habe. Und eine Tochter wird noch geboren, die Dina, gerechtfertigt. Die spielt im Kapitel 34 noch eine Rolle. Zwischenstand 8:2, wobei eigentlich 6:0 mit diesen Nebenfrauen, da steht es unentschieden, 2:2. Und dann endlich wird Rahels Gebet und Herzenswunsch erhört und sie schenkt dem Jakob einen Sohn, den Sohn Josef. Er füge hinzu, möge der Herr mir noch einen Sohn dazugeben. Es ist ein reicher Kindersegen. Ich weiß nicht, ob Jakob sich das so vorgestellt hat. Aber wo rein äußerlich es eine vielleicht nicht so leichte Situation war, da ist Gott im Hintergrund doch am Wirken. Auf dieser unsichtbaren Ebene erfüllt Gott seine Versprechen. Da wächst eine reiche Nachkommenschaft heran. Und Gott, von ihm wird immer berichtet, er sah und er hörte und er gedachte. Gott ist dabei, seine Verheißungen zu erfüllen. Dann wendet sich die Geschichte wieder dem Laban und Jakob zu. Jakob möchte von Laban fortziehen und sich was Eigenes aufbauen. Das möchte Laban nicht. Er hat doch gemerkt, wie reich der Jakob gesegnet wird und wie sehr er davon profitiert hat. Das wäre doch ein Minusgeschäft, wenn er den jetzt so einfach wegziehen lässt. Und so beschließt er, dass Jakob gern für ihn noch weiter arbeiten darf und sich so eine eigene Herde aufbauen kann. Und Jakob hatte das auch gemerkt, dass für jeden seiner Schritte hatte Gott den Laban gesegnet. Jetzt will er sich was Eigenes aufbauen. Und die handeln diesen Deal aus. Jakob bleibt 6 weitere Jahre da. Und er ist immer noch dieser Listige, der Betrüger. Und irgendwie durch Tricks schafft er es, dass er immer die starken und gesunden Tiere der Herde bekommt und Laban die kranken und schwachen. Der Laban, der ist ja natürlich genauso listig und genauso ein Betrüger. Und er verändert den Handel immer wieder, sodass Jakob immer wieder die schwachen Tiere kriegt und die starken Tiere an Laban und seinen Söhnen gehen. Und trotzdem ist Jakob immer der Gesegnete. Wie sieht das Ergebnis aus? Gott ist es, der Jakob segnet und ihn immer reicher werden lässt, obwohl Laban ihn ständig und offensichtlich um seinen Lohn bringen will. Gott wendet den Schaden von Jakob ab. Über die Jahre, über die 6 Jahre, verschlechtert sich dieses Verhältnis zwischen Jakob und seinem Onkel zunehmend. Und Jakob wird zum Beispiel unterstellt, dass er den Reichtum von Laban an sich reißen würde. Und irgendwann greift Gott ein und sagt: Jakob, es ist genug, zieh wieder zurück in dein Vaterland, zurück zu deinem Vater. Jakob hält Rat mit seinen Frauen und mit seinen Kindern und sie beschließen nicht noch ein verflixtes 7. Jahr. Das kommt nicht in die Tüte. Er weiß, ja, Laban wird ihn nicht freiwillig ziehen lassen und so beschließen sie, es ist wieder mal Zeit für eine Flucht. Laban ist gerade irgendwo weg, bekommt es nicht mit. Sie packen ihre Sachen und sind auf und davon. Laban bekommt es 2 Tage später mit und er hat seine Dollar in den Augen. Er sieht seine Chance seines Lebens, die geht dahin und er jagt Jakob nach. Vor allem auch, weil seine Hausgötter gestohlen worden sind. Die vermisst er auch. Und er holt Jakob ein. Und es kommt zu diesem Streit. Laban sagt, ja, ihr hättet doch lieb fragen können, ich hätte euch bestimmt ziehen lassen, aber warum habt ihr meine Götter gestohlen? Jakob ist sich keiner Schuld bewusst, er hat es nicht getan. Und er sagt, durchsucht doch das Haus, die Zelte. Und Laban findet diese Götzenfigur nicht, weil Rahel sie gut versteckt hat. Die Hausdurchsuchung bleibt ergebnislos und Jakob rastet aus. Was sich dann 20 Jahren angestaut hat, das explodiert jetzt. Und da heißt es, da wurde Jakob zornig und begann mit Laban abzurechnen. Was für ein Verbrechen habe ich begangen, dass du mir so wild nachgejagt bist? Meinen ganzen Hausrat hast du durchwühlt. Hast du etwas gefunden, was dir gehört? Lege es hier vor meinen und deinen Leuten auf die Erde, damit sie entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. 20 Jahre lang bin ich nun bei dir gewesen und während der ganzen Zeit haben deine Schafe und Ziegen keine Fehlgeburt gehabt. Nicht einen einzigen Bock von deiner Herde habe ich für mich geschlachtet. Wenn ein Schaf von Raubtieren gerissen wurde, durfte ich es nicht zu dir bringen, um meine Unschuld zu beweisen. Ich musste es selbst ersetzen. Ganz gleich, ob es bei Tag oder bei Nacht geraubt worden war. Tagsüber litt ich unter der Hitze und nachts unter der Kälte und oft fand ich keinen Schlaf. 20 Jahre habe ich das nun auf mich genommen und so weiter. Also es ist eine ganze Litanei, die er seinem Onkel da an den Kopf wirft. Letztendlich kann dieser Streit beigelegt werden und sie schließen einen Friedensbund. Es wird ein Opfertier geschlachtet, ein Opfermahl gegessen, ein Zeichen aufgestellt. Es ist wieder Frieden. Die Götzen wurden nicht gefunden. Die spielen später noch in der Geschichte eine Rolle. Und Jakob zieht weiter Richtung Heimat. Aber was und vor allem wer wartet da auf ihn? Den WhatsApp-Status von Esau konnte er damals nicht nachverfolgen. Und so machte er es ganz oldschool. Er schickt einen Boten zu seinem Bruder Esau und sagt: Hör mal, Bruder, ich bin wieder auf dem Rückweg. Gott hat gesagt, ich soll zurückkehren. Dieser Bote kommt zurück und berichtet: Als wir deinen Bruder Esau als wir zu deinem Bruder Esau kamen, war auch er schon unterwegs zu dir. 400 Mann hat er bei sich. Jakob bekommt es mit der Angst zu tun. Wie wird das für ihn ausgehen? Hat Gott ihn so reich beschenkt, dass er jetzt alles verlieren wird? Wie wird Esau reagieren? Wie diese Geschichte weitergeht, hören wir nächste Woche in der Predigt. Aber lass mich noch mal kurz zusammenfassen. Jakobs Leben in Haran. Jakob kommt als Habenichts zu seinen Verwandten. Das Einzige, was er in seinem Gepäck hat, ist das Versprechen Gottes, dass Gott ihn segnen wird. Und ein ganzer Sack voll Bedingungen, die er an Gott stellte. Hält Gott seine Versprechen? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn Jakob so ein Lügner und Betrüger ist. Gott hält seine Versprechen nicht, weil er Jakobs Bedingungen erfüllen möchte. Gott hält seine Versprechen, weil er es versprochen hat, bevor Jakob überhaupt auf die Welt gekommen ist. Jakob musste feststellen, obwohl er hart schuftete und immer wieder ihm Steine in den Weg gelegt worden sind, obwohl er immer wieder Spielball seiner Verwandten und Frauen war, war Gott immer da. Gott hatte dafür gesorgt, dass Jakob als Gewinner hervorging. An Gottes Segen war Jakob viel gelegen. Er war bereit, dafür alles zu tun. In der letzten Predigt haben wir gesehen, wie er gelogen und betrogen hat. Heute haben wir gesehen, wie hart er gearbeitet hat, um sich Gottes Segen vielleicht zu verdienen. 20 Jahre lang hat er geschuftet. Aber Jakob kommt zu dieser Erkenntnis, dass Segen bedeutet nicht automatisch, dass das Leben einfach ist. Es hatte für ihn harte Arbeit bedeutet. Und alles, was er geleistet hatte, hätte in einem Augenblick weg sein können. Aber allein Gott war es, der ihm die Steine in seinem Leben aus dem Weg räumte und etwas Gutes daraus baute. Allein Gott war in Jakobs Situation größer als dieser betrügerische Onkel Laban. Schön für Jakob, dass er gut gesegnet war. Welchen Segen hat Gott für uns heute? In dieser Geschichte haben wir einige Eigenschaften Gottes gesehen, die wirklich herausstechen. Gott ist treu zu dem, was er sagt und verspricht. Im Neuen Testament heißt es, dass unsere Untreue Gottes Treue nicht aufhebt. Wenn Gott es verspricht, hält er es. Auch wenn wir ständig versagen und uns einen in diesem Leben abstrampeln, Gott versagt nie, er kommt immer an sein Ziel. Und auch wenn unsere Zweifel größer zu sein scheinen als unser Glaube und obwohl wir manchmal Gott Bedingungen vor die Füße knallen, so bringt das Gott nicht von seinem Entschluss ab. Gott segnete Jakob nicht, um seine Bedingungen zu erfüllen, er segnete, weil er es wollte. Und Gott möchte auch uns segnen. Eine weitere Eigenschaft war, dass Gott souverän ist. Er ist frei in seinen Entscheidungen. Er ist allmächtig. Er kann nicht aus einem Haushalt gestohlen werden, weggetragen und versteckt werden. Das geht nicht mit unserem Gott. Er wirkt die Dinge so zusammen, dass sie zu unserem Besten dienen müssen. Er kann die Steine in unserem Leben aus dem Weg räumen und etwas Gutes daraus bauen. Gott bringt einen zweifelnden Jakob dazu, ihm zu vertrauen. Und vielleicht zweifeln wir auch manchmal, wie diese eine Lebenssituation in unserem Leben zum Guten beitragen soll, wie das uns zum Besten dienen soll. Mir ist also das Bild von einem Puzzleteil eingefallen. So ein einzelnes Puzzleteil, das wirkt manchmal einfach unpassend, überflüssig, manchmal sogar hässlich, man erkennt da nichts drauf. Wofür soll das gut sein? Aber ich bin gespannt, irgendwann mal das ganze Puzzlebild meines Lebens zu sehen. Ich bin mir sicher, dass es ein Meisterwerk meines Schöpfers sein wird. Wenn man das große Ganze am Ende des Lebens oder bei Gott im Himmel einmal sehen wird. Letztendlich haben wir heute Gott wieder als segnenden Gott gesehen. Gott segnet, er wünscht Gutes, er spricht Gutes aus über Menschen, die es nicht verdient haben. Die Bibel ist voller guter Zusagen an uns. Gott sagt uns zu, dass er seine Versprechen hält, dass er unsere Gebete beantworten wird. Er sagt uns zu, dass wir gerettet, erlöst, befreit und vergeben, gerechtfertigt werden dürfen und letztendlich ein neues Leben haben dürfen. Er sagt uns den Himmel zu. Er sagt uns zu, dass wir die Gegenwart Gottes genießen dürfen. Wir bekommen den Heiligen Geist. Jesus wird wiederkommen. Wahrheit, Glaube, Hoffnung, Liebe, Freude und Friede, Kraft, Weisheit und Leitung. All das sind Sachen, für die wir danken können. Gott schenkt geistlichen Wachstum. Er schenkt geistliche Gaben. Er macht Zusagen für Familien. Er schenkt Trost. Er macht Zusagen für Zeiten von Angst und Zweifel, für Zeiten der Niedergeschlagenheit und Depression. Er macht Zusagen für Zeiten, wenn wir versagen, wenn wir hilflos sind, wenn wir angstvoll sind, besorgt, wenn wir mit Versuchungen oder dämonischen Angriffen zu tun haben, wenn wir Leid erleben oder Schwierigkeiten. In Galater 3, 13 bis 14 heißt es: Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, unter den uns das Gesetz gestellt hat, denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in der Heiligen Schrift: Wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. So sollte durch Jesus Christus der Segen, der Abraham zugesagt worden ist, zu allen Völkern kommen, damit wir alle durch Vertrauen in Glauben den Geist erhalten, den Gott versprochen hat. Jesus macht es möglich, dass wir am Segen Abrahams teilhaben dürfen. Gegenteil vom Segen ist der Fluch. Diesen Fluch hat Jesus eingetauscht. Den haben wir verdient. Wir haben den Tod verdient. Liebe ist immer unverdient. Liebe schenkt uns Jesus und nimmt unseren Fluch und unseren Tod auf sich. Das möchten wir heute im Abendmahl feiern. Wir möchten Jesus dafür danken. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Amen.